So. Hallo liebe Geschwister, schön, schön wieder bei euch zu sein, viele bekannte Gesichter und ein paar Unbekannte zu sehen. Fühlt sich immer, das habe ich schon oft gesagt, aber es fühlt sich oft wie Heimkommen an und auch nicht nur wegen meinem Bruder, auch ist es einfach sehr, wieder sehr schön bei euch zu sein und ja, in vertraute Augen zu schauen, auch nach langer Zeit. Ich möchte noch kurz beten und dann starte ich. Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir die Weihnachtszeit haben, dass wir schauen dürfen auf das, was du getan hast, was du für uns alle geschenkt hast, Herr, dass du deinen Sohn geschenkt hast uns. Und wir wollen dich bitten, dass du unsere Herzen öffnest, als Störende wegnimmst und in unsere Herzen sprichst, unser Leben sprichst und uns segnest, Herr. Bitte sei du bei uns und öffne du dein Wort. Danke. Amen. Genau, der Text für heute ist in Lukas 2. Das ist die Geschichte von Simon und Hannah. Ich schlage es mal auf. Und ich habe das überschrieben mit, ich habe lange mir überlegt, was vielleicht da auch Persönliches für dich und mich dabei ist, weil es vielleicht so ein bisschen eine Seitengeschichte ist auf den ersten Blick von der Weihnachtsgeschichte. Und ich habe es überschrieben mit, Simon und Hannah, auf was wartest du? Auf was wartest du? Und wir sind gerade im Auto gefahren, meine Mom ist dabei und wir haben, sind auf einen Religionslehrer gekommen, den ich hatte in der Schule. Und das war interessant, bei dem hat niemand irgendwie auf Religion gewartet, haben alle nur auf eines gewartet, der war so ein Schnupftabak-Freak, der hat sich immer Schnupftabak reingezogen in der Klasse. Jeder hat drauf, auf den Moment gewartet, wenn er ihn rausgeholt hat. Das hat er so zelebriert und das war so das Prunkstück in seinem Unterricht und dann hat er sich den Schnupftabak reingezogen. Das war so die erste Stage und die zweite Stage war dann, wie er das halt wieder rausgetan hat in einem Tempo und da haben alle drauf gewartet, bis das in dem Unterricht passiert. Das war so das Highlight und es ist so traurig es ist, aber es war für uns Schüler das Highlight, ja, das absolute Highlight. Ja, alle haben darauf gewartet, auf diesen Moment, wenn er quasi seine Nase wieder entleert. Sorry für den Ausdruck, aber also für den Anfang, aber jetzt sind, denke ich, alle wach. Es ist aber, stellt es nicht genauer vor, muss man nicht. Oft ist aber auch so, dass wir wirklich auch im christlichen Leben an den Hauptdingen vorbeigehen, dass wir vielleicht auf Dinge warten oder dass unsere Herzen voll sind von Erwartungen und Dingen, auf die wir warten, die vielleicht gar nicht wichtig sind für Gott, ja? Die vielleicht nichts mit dem Religionsunterricht zu tun haben, einfach nur Nebensachen, Highlights. Und die Frage ist, auf was wartest du? Vielleicht darauf, dass bei Weihnachten sicher, ob die Geschenke rechtzeitig ankommen, die du bestellt hast, oder jemand sich bei dir entschuldigt, oder jeder von uns wartet auf den Zug, auf die S-Bahn, U-Bahn. Meine Schüler kommen immer es kommt immer die Ausrede am Anfang, S-Bahn, U-Bahn. Ist auch keine Ausrede mehr mittlerweile, wie wir alle wissen. Oder wir haben mal mit unserer Klasse waren auf Berlin Abschlussreise und haben die Rückfahrt auf 8 Uhr gelegt in der Früh und wir waren wirklich tatsächlich, waren alle um 8 Uhr pünktlich am Bahnhof. Eine Stunde Verspätung. Und ihr könnt euch die Schüler vorstellen, wie happy die waren. 8 Uhr und dann haben wir eine Stunde auf dem Bahnsteig gewartet. Ein Schüler hat einfach sich hingelegt und geschlafen direkt auf dem Bahnsteig. Aber ja, eine Stunde Verspätung, auf was wartest du? Wir haben jetzt hier zwei Personen, die ihr Leben lang auf etwas gewartet haben, auf etwas Großes, Gewaltiges. Aber sie waren seltsamerweise vielleicht sogar die Einzigen in ganz Jerusalem, in der religiösen Gesellschaft, die wirklich gewartet haben. Viele haben gesagt, sie warten. Viele haben gewusst, ja, der Messias wird kommen, hier steht es geschrieben, ich weiß das alles auswendig. Es gab ja Tausende von Menschen, die kannten die Bibel auswendig. Aber gewartet? Haben wirklich alle auf ihn gewartet? Die Bibel sagt, es waren zwei, die gewartet haben. Zwei in diesem ganzen Tempelbetrieb und in diesem ganzen religiösen Betrieb, die waren wirklich wach und die haben auf ihn gewartet. Und sie haben auf ein großes Ziel gewartet, auf etwas Gewaltiges, Weltbewegendes. Sie haben gefiebert, dass das Reich Gottes anbricht, und zwar sichtbar vor ihnen, sichtbar in der Person eines Kindes. Und es ist nicht nur ein Kind, sondern es ist ein Kind, das das Schicksal der ganzen Welt verändern wird. Auch ihr Schicksal. Was Gewaltiges. Ein Kind, das das Schicksal, dieses furchtbare Schicksal dieser Welt ändern kann und ändern wird. Und darauf haben sie gewartet. Und jetzt ist wirklich auch die Frage, auf was wartest du? Was ist dein großes Ziel in deinem Leben? Jeder hat seine Ziele, jeder hat seine Themen, jeder hat seine Agenda und das ist auch gut so. Und jeder ist auch gut, die zu verfolgen. Aber hast du ein großes Ziel, das vielleicht größer ist als du und deine persönlichen Anliegen, als deine persönlichen Wünsche? Hast du ein Ziel, das größer ist als du? Vielleicht wie diese beiden Personen und ich denke, dass wir viel von ihnen lernen können. Ich habe schon viel vorweggenommen. Ich lese jetzt mal den Text. Und zwar Lukas 2, Abvers 22. Und da die Tage ihrer Reinigung nach dem Gesetz des Mose vollendet waren, brachten sie ihn nach Jerusalem, auf das sie ihn darstellten, dem Herrn, wie denn geschrieben steht in dem Gesetz des Herrn, 2. Mose 13, 2. Alle männliche Erstgeburt soll dem Herrn geheiligt heißen, und dass sie gäben das Opfer, wie es gesagt ist, im Gesetz des Herrn, ein paar Turteltauben oder zwei junge Tauben. Und siehe, ein Mensch war zu Jerusalem mit Namen Simeon, und derselbe Mensch war fromm und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels, und der Heilige Geist war mit ihm. Und ihm war eine Antwort geworden von dem Heiligen Geist, er solle den Tod nicht sehen, er habe denn zuvor den Christ des Herrn gesehen. Und er kam aus Anregen des Geistes in den Tempel. Und da die Eltern das Kind Jesus in den Tempel brachten, dass sie für ihn täten, wie man pflegt nach dem Gesetz, dann nahm er ihn auf seine Arme und lobte Gott und sprach, Herr, nun lässest du deinen Diener im Frieden fahren, wie du gesagt hast, denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen, welchen du bereitet hast vor allen Völkern, ein Licht zu erleuchten die Heiden und zum Preis deines Volks Israel. Und sein Vater und seine Mutter wunderten sich des, das von ihm geredet ward. Und Simeon segnete sie und sprach zu Maria, seiner Mutter, siehe, diese wird gesetzt zum Fall und Aufstehen vieler in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Und auch durch deine Seele wird ein Schwert dringen, auf das viele Herzen Gedanken offenbar werden. Und es war eine Prophetin Hanna, eine Tochter Phanuels vom Geschlecht Asser, die war hochbetagt und hatte gelebt 7 Jahre mit ihrem Mann nach ihrer Jungfrauschaft und war nun eine Witwe bei 84 Jahren. Die kam nimmer vom Tempel, diente Gott mit Fasten und Beten Tag und Nacht. Die trat auch hinzu zu derselben Stunde und pries Gott und redete von ihm zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten. Und da sie es alles vollendet hatten nach dem Gesetz des Herrn, kehrten sie wieder heim nach Galiläa in ihre Stadt Nazareth. Aber das Kind wuchs und wurde stark, voller Weisheit, und Gottes Gnade war bei ihm. Genau. Also der Abschnitt beginnt mit der Darstellung von Jesus im Tempel durch seine Eltern. Und ich werde es nur kurz streifen, alle Erstgeburt sollte dem Herrn dargestellt werden. Das heißt, man musste die Erstgeburt auslösen, also von allen, also alle Menschen natürlich und die unreinen Tiere. Die reinen Tiere wurden geopfert, die Erstgeburt. Die wurden für Gott geopfert und die Erstgeburt sollte, also der Erstgeborene musste durch ein Opfer und durch einen Geldbetrag ausgelöst werden, weil alle Erstgeburt eigentlich dem Herrn gehört. Und normalerweise musste der Erstgeborene durch ein Lamm ausgelöst werden, aber bei armen Menschen war eben ein Ersatz möglich durch Tauben oder zwei junge Tauben oder Turteltauben. Und zwei Tauben, warum zwei Tauben? Einmal als Dankopfer, dass Gott eben das Kind geschenkt hat, und aber auch als Sündopfer, die zweite, weil er in Sünden geboren ist. Das war quasi der Gedanke dahinter. Also zwei Tiere, eins als Dankopfer und eins als Sündopfer. Und es ist schon auch seltsam, dass Jesus, der das große Opfer war, für alle, die Bibel kennen, für uns alle, dass er ausgelöst werden musste und dass Sündopfer für ihn gebracht wurden, was überhaupt nicht notwendig gewesen wäre, aber seine Eltern haben sich unter das Gesetz gestellt und Gott wollte das auch, weil es heißt auch in der Schrift, er wurde unter das Gesetz getan für uns. Er hat sich unter das Gesetz gestellt für uns, damit er es erfüllt, was wir eben nicht erfüllen können, was keiner von uns erfüllen kann. Und sie haben quasi alles vollzogen, was das Gesetz forderte und haben sich im Grunde auch unter Gottes Ordnungen gedemütigt. Selbst Jesus hat sich darunter, also in dem Fall noch als Kind, aber später auch bei der Taufe, auch unter die Taufe gedemütigt. Jetzt passiert Folgendes, und siehe, ein Mensch war in Jerusalem namens Simeon, und dieser Mensch war gerecht und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels, und der Heilige Geist war mit ihm. Und da heißt es, und er kam auf Anregen des Geistes in den Tempel. Also er hat gewartet auf diesen Erlöser, er hat gewartet auf das Heil Gottes. Und interessant ist, dass er, da heißt fromm oder gerecht, und dass er ein heiliges Leben geführt hat und dass er in enger Gemeinschaft war mit Gott. Dass er einfach ganz eng mit Gott war und dass er gottesfürchtig war und dass er eine tiefe Beziehung zu Gott hatte. Gottesfürchtig, dass er nicht nur vielleicht, dass er Gott auch gefürchtet hat. Ich finde auch, das ist ein Aspekt, den wir vielleicht oft, auch der oft hinten runterfällt, wenn wir die Liebe Gottes betonen, dass Gott auch zu fürchten ist. Und dass echte Liebe auch nur da ist, wenn auch eine gewisse Furcht da ist. Und er hatte das. Und er war in dieser Erwartung von diesem großen Ziel. Er hatte sicherlich auch seine kleinen Ziele, aber er war in dieser Erwartung von diesem großen Ziel, dass der Trost Israels kommt. Denn Israel war in großer Not, sowohl äußerlich, die Römer. Das war eine große Unterdrückung, aber auch geistlich. Warum geistlich? Weil circa 400 Jahre niemand mehr von Gott geredet hat. Also kein Prophet mehr aufgestanden ist und Gott keine Offenbarung mehr gegeben hat. Gott hat nicht mehr zu dem Volk geredet. Das ist furchtbar. Stell dir vor, jemand redet nicht mehr mit dir. Aber 400 Jahre lang, das Volk war einfach in geistlicher Finsternis und er wartet auf diesen Trost und es hat diesen Trost gebraucht. Und ich denke, er hat Jesaja wahrscheinlich gekannt und ich lese zwei Stellen vor. Jesaja 40, tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet mit Jerusalem freundlich und predigt ihr, dass ihre Knechtschaft ein Ende hat. Haben viele wahrscheinlich gedacht an die Knechtschaft durch die Römer, aber die Knechtschaft durch die Sünde hat ein Ende und das ist für uns völlig relevant, auch jetzt gerade in dem Moment relevant für jeden von uns, dass deine Knechtschaft ein Ende hat, dass ihre Schuld vergeben ist. Wer kann, bis zu dem Zeitpunkt, wann man sich, wusste man, okay, wir müssen opfern, aber wann kommt der Messias, der uns die Schuld abnimmt? Denn sie hat die volle Strafe empfangen von der Hand des Herrn für all ihre Sünden. Israel war sehr gedemütigt worden wegen ihrem Ungehorsam. Jesaja 49, auch vielleicht ein Vers, den er gekannt hat. Jauchzt ihr Himmel, freue dich Erde, lobt ihr Berge mit Jauchzen, denn der Herr hat sein Volk getröstet und erbarmt sich seiner Elenden. Wie war, wie sich das in Jesus erfüllt hat, wie er sich den Elenden angenommen hat. Gerade denen, die eben bedrückt waren oder gewusst haben, sie sind Sünder oder krank oder verachtet. Die am Rande der Gesellschaft. Es hat sich alles erfüllt in diesem Kind. Zion aber sprach, der Herr hat mich verlassen, der Herr hat meiner vergessen. Und das ist vielleicht auch was für den einen oder anderen hier. Vielleicht denkst du, ja, wo ist er? Hat er mich vergessen? Hat er mich übersehen? Wo ist seine große Kraft und seine große Macht? Und manchmal dauert es, lässt Gott sich Zeit, um auch zu sehen, was in deinem Herzen ist, damit du vielleicht auch merkst, was in deinem Herzen ist. Vielleicht halten sich manche gar nicht für Sünder. Vielleicht ist der eine oder andere da, der weiß, okay, ich bin ein Kind Gottes schon seit ich hier bin, seit klein auf und ich bin gar nicht so schlecht. Und manchmal ist es wichtig, dass es rauskommt, ja, wer wir eigentlich sind, damit wir überhaupt einen Retter brauchen. Was bringt mir ein Retter, der nichts zu retten hat, wenn ich in Ordnung bin? Aber er vergisst uns nicht. Er vergisst uns nicht. Und es geht weiter. Kann auch eine Frau ihr Kind vergessen, dass sie sich erbarme über den Sohn ihres Leibes? Und ob sie seine vergäße, so will ich doch deinen nicht vergessen. Siehe, in die Hände habe ich dich gezeichnet. Das ist gewaltig. Gott vergisst dich nicht. Wenn du ihm gehörst und dein Leben ihm anvertraut hast, er vergisst dich nicht. Er hat dich in seine Hände gezeichnet. Das ist stärkeren Ausdruck kann man nicht sagen. Jesus wird uns nie vergessen, weil er diese Narben hat von uns. Er hat uns in seine Hände eingegraben. Er wird uns nie vergessen. Alle, die sich ihm anvertrauen, er wird sie nie vergessen, egal was, durch was sie durchgehen, was Bernd auch gesagt hat. Egal wie dunkel vielleicht gerade dein Weg ist, er kann dich nicht vergessen. Du bist in seine Hände eingezeichnet, unauslöschlich. Und wenn du dich auf dieses Opfer von ihm berufst, gehörst du zu ihm und niemand kann dich aus seiner Hand reißen. Aber zu dem Zeitpunkt, Gott hatte sein Volk nicht vergessen. Es hat lang gedauert. Aber er hatte sich aufgemacht, und zwar er hatte sich selbst aufgemacht. Er hat nicht nur einen Boten geschickt oder ein gutes Buch. Hey, da kommt ein gutes Buch von Gott raus. So, stell dir vor, er hat so ein Buch geschickt. Ah ja, toll, lesen wir mal das Buch. Das tröstet uns dann, ja. Nein, das tröstet niemanden. Und das ist auch dieser große Unterschied, ja, zu allen anderen Religionen. Wo ist eine Religion, wo ist ein Gott, der zu uns gekommen ist, in Person, durch diese Leiden gegangen ist, durch das Menschenleben, das wir kennen. Wer ist so wie er? Er ist einer von uns geworden. Er hat uns in die Augen geschaut. Und dem Leid in die Augen geschaut. um sich seiner Elenden anzunehmen. Das ist so wunderbar, dass wir so einen Gott haben, und darin sollten wir immer wieder zurückkommen, wenn wir denken, okay, er weiß eh nicht, wie es mir geht. Doch, 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 er war schon da. Er war an dem Ort schon da, wo du auch stehst gerade. Er kennt diesen Moment. Er weiß, wo du stehst. Und dieses Lied oder dieser Lobgesang von diesem Mann, von dem Simeon, von dem man annimmt, dass er alt war, weil es kommt dann später noch, man weiß es nicht genau, aber man nimmt es an. Das wird genannt auch das dritte Lied in der Weihnachtsgeschichte. Es waren drei Lieder und er ist so voller Lob, weil es bricht aus ihm heraus, dieses Warten hat ein Ende, und er sieht jetzt, es ist Realität geworden. Diese Hoffnung ist nicht nur aufgeschrieben bei den Propheten, sie ist Fleisch und Blut geworden. Er kann sie ansehen, er kann sie sogar nicht zurückhalten. Er heißt, der Heilige Geist hat ihm gesagt, er wird ihn sehen, aber er kann sich nicht zurückhalten, er nimmt ihn an sich. Er nimmt ihn fast schon seinen Eltern weg. Ja. Das ist eigentlich so, das muss man vielleicht nicht machen, weil Eltern das Kind wegnehmen, ohne zu fragen. Aber er nimmt es an sich und drückt den Herrn Jesus an sich. Ja, dieses kleine Baby, als wollte er sagen, du gehörst mir. Du gehörst mir, ich lasse dich nicht los. Ja. Ich habe dich endlich gefunden. Und es ist vielleicht auch für alle da, die Jesus noch nie an ihr Herz gedrückt haben oder, ich sage jetzt mal, in ihr Herz eingeladen haben. Es ist so kindlich, aber es ist, sagt die Bibel auch so, wie viele ihn aufnahmen. Nimm ihn an deine Brust, nimm ihn an dein Herz und sag, ich will dich nie mehr loslassen, komm in mein Leben. So einfach ist es, komm in meine Dunkelheit. Ich will dich haben, ich brauche dich als Hoffnung. Ich will dich jetzt aufnehmen, annehmen, an mein Herz drücken und in mein Leben lassen. Und dieser Lobgesang von ihm ist nach der Marias Lobgesang und dem von Zacharias eben der dritte Lobgesang in dieser Weihnachtsgeschichte. Es waren nichts, und die Engel haben noch gesungen, mächtig. Und es waren keine so großen, gut, der Zacharias war ein Priester, aber es sind nicht die hohen Priester aufgestanden, es sind nicht die Theologen aufgestanden, es waren eigentlich nicht bedeutende Menschen, aber es ist nicht bedeutend, welchen Rang sie hatten, sondern was sie da gesagt haben, wie tief dieses Lob war und wie sie ergriffen waren. Und deswegen hat es auch so ein Gewicht. Und er spricht wunderbar über Jesus aus und er weiß, dass das Kind der Messias ist. Obwohl da so viele Kinder wahrscheinlich waren und Eltern, die eben das gemacht haben und ihre Kinder Gott dargestellt haben und ausgelöst haben. Woher hatte er das? Und das ist jetzt vielleicht auch noch eine Ermutigung an uns. Es heißt dort, der Heilige Geist war mit ihm. Er hat ihm diesen Impuls gegeben, dorthin zu gehen. Er wusste es nicht von sich aus. Er hat auch nicht von sich aus sagen können, ja, das ist jetzt sicher Jesus, das ist ein großes Namensschild. War er nicht. Die haben ja das überhaupt nicht an die große Glocke gehängt. Er ist wunderbar geführt worden. Und der Heilige Geist war mit ihm. Das ist auch ein wunderbarer Vers. Und es heißt nicht von vielen in der Bibel, dass es so war. Bei David heißt, der Geist des Herrn kam auf ihn und weiterhin. Also ist sein Leben lang vom Geist Gottes geführt worden, obwohl er auch schlimme Ausrutscher hatte oder die schlimmsten Sünden überhaupt begangen hat. Trotzdem hat Gott seinen Heiligen Geist nicht von ihm genommen. Und der David hat auch gebeten darum, dass Gott es nicht von ihm nimmt, diese Gemeinschaft mit Gott. Oder Josef, Gott war mit ihm. Er ließ ihm alles glücken, was er angefasst hat, und hat ihn auch durch die dunkelsten Täler im Gefängnis durchgebracht, weil Gott mit ihm war. Und das ist was Unbezahlbares. Vielleicht ist dir gerade das und das und das wichtig, aber viel wichtiger ist es, ist Gott mit dir. Ist Gott mit dir. Das ist unbezahlbar, die Gegenwart Gottes, den Segen Gottes zu wissen, er ist da. Und das ist eine Sache, der wir auch nacheifern sollten, sag ich mal, nach der wir uns auch ausstrecken sollten. Ist Gott mit dir? Hast du den Heiligen Geist in dir? Sicher, wenn du bekehrt bist, ist es so. Ja? Aber ich finde, es gibt noch manchmal auch einen Unterschied. Es gibt Menschen, ich bin mal einem Mann begegnet, der hieß Tom Graumann. Das war ein Jude, der sich zu Jesus bekehrt hat. Dem wurden die Eltern umgebracht, wie er ein Kind war, von den Nazis. Wurde in einen Zug gesteckt, nach England gefahren und ist da bei Christen aufgewachsen. Er ist dann Christ geworden und er hat uns das erzählt, er hatte so zu kämpfen, wie er erfahren hat, was mit seinen Eltern passiert ist. Seine Mutter hat ihm gesagt, ja, wir kommen dann schon nach. In ein paar Wochen sind wir bei dir. Und dann hat er nach und nach realisiert, was mit seinen Eltern gemacht worden ist. Und er hatte so einen Hass auf die Deutschen. Und er hatte jahrzehntelang damit gekämpft, den Leuten zu vergeben, die seine Eltern ermordet haben. Und irgendwann hat er es geschafft. Und ich habe den Mann dann erlebt in München, wie er gepredigt hat. Da war er schon ein alter Mann. Aber wenn du in seine Augen geschaut hast, hast du gedacht, Jesus selber sieht dich an. Er war so erfüllt von Jesus und so erfüllt von dem Heiligen Geist, dass ich gedacht habe, das ist, Jesus schaut einen an. Es war so gewaltig, auch diese Liebe, die aus ihm rausgestrahlt hat. Und ich denke, es gibt schon einen Unterschied, wie erfüllt Menschen sind von Jesus oder vom Heiligen Geist oder auch nicht. Und da sind wir auch verantwortlich dafür. Ein Prediger hat gesagt, wer viel Zeit mit Jesus verbringt oder in der Gegenwart Gottes, wird sozusagen auch erfüllt, ja, belichtet sozusagen. Menschen, du merkst es, wenn Menschen aus der Gegenwart Gottes kommen. Oder Wilhelm Busch hat eine Predigt gehalten, die ist sehr empfehlenswert, heißt Originales Christsein. Da sagt er, wir sind oft so weit weg von dem Original in der Apostelgeschichte, wie die Apostel so erfüllt waren und so, sich so klar führen haben lassen von Gott und von dem Heiligen Geist und klare Aufträge bekommen haben und wir hören oft die Stimme Gottes gar nicht mehr, weil wir so erfüllt sind von anderen Dingen. Wir sind mit allem Möglichen erfüllt, aber nicht, wenn man ehrlich ist oder wenn ich ehrlich bin, sind wir oft überhaupt nicht mit dem Geist Gottes erfüllt, sondern mit ganz viel von uns selbst. Ganz viel von unserer Geschäftigkeit, von uns, von unseren Dingen, die wir zu tun haben. Und Wim Busch hat so gesagt, da will er hin, er will zurück zu diesem Original, er will nicht so eine billige Kopie sein von dem Originalbild. Hat er gesagt, er hat mal Chagall, ist ein Chagall-Fan gewesen, und hat dann mal einmal die Originale von Chagall gesehen im Vergleich zu den Abdrucken. Und dann hat er gesagt, er will nicht mehr so ein Abdruck sein. Wir sind ja nur noch so ein Abdruck vom Original. Er will zurück zu diesem Original von den Aposteln. Ich meine, das ist ein großes Ziel, aber dafür haben wir auch die Apostelgeschichte, gell? Wir sollen die ja lesen. Also, wir sollen die ja lesen. Und es soll ja uns ermutigen, dass wir eng mit Gott sein können, dass es nichts mit unserer Leistung zu tun hat. Eine gute Frage, erleben wir noch die Führung Gottes, ein Anregen des Geistes? Drängt dich vielleicht Gott, merkst du das, wenn Gott dich drängt, zum Beispiel, hey, jetzt sag was, oder irgendwo hinzugehen, wo es jemandem nicht gut geht? Ich habe das mal mit meinem Bruder zusammen erlebt, wo wir, ich habe das glaube ich schon mal gesagt, wie unser Papa gestorben ist, waren wir total, total erdrückt, es war so plötzlich. Und wir haben gewusst, unseren Nachbarn, dem Nachbarnsjungen, dem geht es nicht gut, der war ungefähr in unserem Alter, auch wegen dem Todesfall. Und wir haben beide irgendwie gemerkt, hey, wir sollten ihn eigentlich besuchen. Und wir haben dem Drängen nicht nachgegeben und es war fatal. Es ist ganz schlecht ausgegangen. Und manchmal ist es ganz wichtig, wenn Gott dir was aufs Herz legt, dass du die Stimme hörst und auch tust und dem Drängen von Gott nachgibst. Oder jemanden anzurufen oder dich um jemanden zu kümmern oder vielleicht auch Geld zu spenden, wenn er dir das aufs Herz legt. Komm, gib dem Mann oder gib der Frau Geld. Oder sich bei jemandem zu entschuldigen. Vielleicht drängt dich Gott, entschuldig dich endlich mal bei der Person. Geh mal hin und tu Buße. Sag ihm einfach mal, wie es ist und dass du schuld bist. Oder dass es dir leid tut. Oder sich seinem Willen unterzuordnen. Oder er warnt dich vor Menschen. Kann auch sein, dass der Heilige Geist dich warnt und sagt, Achtung, hier geht's runter, Vorsicht. Oder aber töten wir diese leise, sanfte Stimme durch Lärm, Hektik, Geschäftigkeit, Unreinheit, Gier, alles, was wir uns anschauen oder was wir uns anhören und sind so voll von uns selber und unseren Plänen. Ich kenne das alles und ich weiß, dass man da, man kann da Gott nicht wirklich hören. Man hat auch keine Muße für das Wort Gottes. Es spricht dann nicht zu einem. Wenn du in Hektik bist und wenn du so voll bist von dir und deinen Plänen, was hat Gott dann für einen Platz? Wir reden so oft von der Beziehung zu Gott. Ja, wir haben keine Religion, wir haben eine Beziehung zu Gott. Ja, das hört man ja rund um die Uhr in freikristlichen Kreisen. Aber es ist wirklich eine Beziehung, wenn du die ganze Zeit am Reden bist. Wenn wir die ganze Zeit am Machen sind, wenn wir die ganze Zeit am Planen und Tun sind, wo ist da die Beziehung? Also wo ist da das Gegenüber? Die Beziehung ist ja, dass du redest und dann redet mal wieder der andere und stellt Fragen. Oder lassen wir ihn reden, lassen wir ihn überhaupt an uns rankommen, uns erfüllen. Und der Theo Lehmann, ich weiß nicht, ob den jemand kennt, dieser Evangelist, hat mal eine Predigt gehalten, wegen Überfüllung geschlossen. An Weihnachten waren die Türen zu, die waren dicht. Ja, eine schwangere Frau ist draußen, hey, wir sind dicht. Wir feiern hier, wir brauchen hier niemanden mehr. Das ist brutal. Ja. Aber sind wir nicht manchmal auch so, dass unsere Herzen vor Überfüllung geschlossen sind gegenüber Gott? Zu, randvoll bis oben hin mit unseren Dingen. Und deswegen ist es so wichtig, ihm wieder, manchmal muss man Sachen rausschmeißen. Man muss sagen, hey, das ist wie Gift, ich hau das jetzt raus, ich will nicht an der Hauptsache meines Lebens vorbeigehen. Stell dir vor, deine Begaben sind, blödes Beispiel jetzt, ja, Fußballprofi zu werden, aber du hängst so sehr daran an, was weiß ich, an irgendwas anderem, irgendeinem Job oder am Rauchen. Sagen wir, du liebst das Rauchen, das Qualmen, das macht dir einfach Spaß, okay, Kettenraucher, und du zerstörst einfach deine Karriere. Du hättest es werden können und zerstörst es. Und Gott hat Pläne über uns. Gott hat Pläne mit seinen Kindern. Aber wenn du dein Herz randvoll machst mit deinen Plänen, er zwingt niemanden. Er wartet auch immer auf Freiwillige. Er wartet darauf, dass Menschen sagen, Herr, hier bin ich. Füll mein Herz mit deinen Gedanken. Nicht, ich lasse jetzt meine Gedanken mal los, ich gebe sie dir. Bitte füll mein Herz mit deinen Gedanken. Zeig mir, was du vorhast mit meinem Leben. Und das haben diese zwei gemacht. Die zwei haben für diese Pläne gelebt und haben darauf gewartet, auf diesen gewaltigen Moment. Und das ist heute top aktuell, weil es gibt nicht so viele, die fragen, Herr, was ist eigentlich dein Plan? Was willst du? Was soll ich machen? Wo geht's hin? Und letzter Punkt vielleicht noch von dem Vers, der mich schon auch beschäftigt hat in letzter Zeit, eben mit dem Heiligen Geist erfüllt zu werden. Der Simeon war erfüllt vom Heiligen Geist, viele sind es, oder wir sind es oft nicht. Die Bibel sagt, es ist eigentlich sehr praktisch. Epheser 5, 19, sauft euch nicht voll Wein, woraus ein unordentliches Wesen folgt, sondern lasst euch vom Geist erfüllen. Ich meine, Gott hat nichts gegen Alkohol. Jesus hat auch Wein getrunken, aber wir sollen es nicht voll saufen. Aber da steht ganz ausdrücklich, lasst euch vom Geist erfüllen. Das ist keine Option. Viele denken, ja gut, ich führe jetzt mal ein gemütliches Leben, das passt auch. Nee, aber das ist keine Option, das ist sogar ein Befehl, einer der wenigen Befehle im Neuen Testament. Lasst euch erfüllen mit Heiligen Geist. Das wünscht sich Gott. Gott sehnt sich danach, dass er engere Gemeinschaft mit uns haben kann. Und jetzt wird es sehr praktisch. Ermuntert einander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern. Also es ist auch nichts Kleines, mal zu singen, Gott zu loben. Es ist nichts so eine Beilage. Nein, das Lob Gottes ist zentral. Es wird im Himmel sein, was wir eine ganze Ewigkeit machen werden. Das Lob Gottes ist mächtig. Und es ist das, was ihm gebührt. Singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen. Sagt Dank Gott, dem Vater, alle Zeit für alles. Auch eine Sache, die ich ganz oft wirklich total vernachlässige. Viel Undank. Was einfach wirklich dazu führt, dass man nicht erfüllt ist, ja, wenn man undankbar ist. Und da heißt ja, alle Zeit für alles, auch wenn es nicht gut läuft. Gibt es noch Dinge, wo wir sagen können, ich will dem Herrn trotzdem danken. Und da gibt es noch eine Parallelstelle, die lasse ich jetzt aber, das ist ähnlich, das wird nochmal wiederholt. Also Dank und Lob haben sehr viel damit zu tun, ob wir erfüllt sind oder nicht. Und dann heißt, ihm war eine Antwort geworden von dem Heiligen Geist in Vers 26, er sollte den Tod nicht sehen, er habe zuvor den Christus des Herrn gesehen. Er hat eine Antwort bekommen, also hat er auch Fragen. Und das ist auch nochmal so ein guter Punkt, haben wir überhaupt Fragen an Gott? Oder sagen wir so, okay, Hauptsache gerettet, passt, und jetzt have fun. Na, haben wir noch Fragen an Gott? Ja, haben wir irgendwie vielleicht sogar Ehrgeiz und sagen, hey, ich will für Gott irgendwas schaffen. Gebrauch mich in dieser Welt. Ja. Diese Welt ist sowas von verloren, das haben wir schon gehört vorhin. Diese Welt ist unglaublich böse und sie wird von Tag zu Tag böser. Wir sollen Lichter sein in dieser Welt. Und das ist eigentlich ein einfaches Gebet. Herr, lass mich zumindest so eine kleine Kerze sein in meiner Umgebung. Zumindest so eine kleine Kerze, dass manche Leute den Weg sehen. Vielleicht sehen manche Leute den Weg durch dich. Und es ist, wenn nur einer durch dich den Weg sieht, du bist am Ende im Himmel der reichste Mensch auf Erden, weil du eine Seele zu ihm geführt hast. Und eine Seele ist mehr wert als die ganze Erde. Das wissen wir. Was nützt es dem Menschen, wenn er seine Seele verliert und doch die ganze Welt gewinnt? Also eine Seele wiegt mehr als die ganze Erde. Haben wir noch geistliche Wünsche? Ringen wir mit Gott um Dinge? Oder haben wir nur materielle Wünsche oder einfach Persönliches? Oder beten wir gar nicht mehr? Geben wir alle unsere Gebete in Google ein? Geht auch. Ich meine, da kann ich auch meine Wünsche eingeben und es kommt sofort was zurück. Kann ich sofort sehen. Google kann auch unsere Gebete beantworten und dann kann man sie selber kaufen. Vers 27. Und er kam vom Geist geführt in den Tempel, und als die Kinder, als die Eltern das Kind Jesus in den Tempel brachten, um mit ihm zu tun, wie es braucht ist nach dem Gesetz, dann nahm er ihn auf seine Arme und lobte Gott und sprach, das habe ich schon gesagt, er hat ihn an sein Herz gedrückt, ihm war das nicht genug, ihn nur zu sehen. Es ist einfach wunderschön, und ich finde, das können wir ihn als Vorbild nehmen. Nimm Jesus in dein Herz auf. Das Baby, aber auch den Gekreuzigten, der sich für dich geopfert hat, nimm ihn auf. Wenn du es noch nicht gemacht hast, mach es jetzt. Wer weiß, wie lange du noch Zeit hast oder wie oft dich noch Gott noch anspricht. Das macht er auch nicht immer und ewig. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, die an seinen Namen glauben. Und dann sagt der Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren, wie du gesagt hast, denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen. Das ist gewaltig. Er wusste jetzt hat er Frieden. Er kann jetzt gehen. Er kann von dieser Welt gehen. Er hat das Ziel seines Lebens erreicht. Er hat den Heiland gesehen. Das war sein großer Wunsch. Und es erinnert mich an den Jakob, der mit Gott gerungen hat und gesagt, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Und es wäre vielleicht schön, wenn jeder von uns so einen Wunsch hat, ja, der mal nicht mit uns vielleicht zu tun hat und sagt, Herr, ich will eine Sache. Und ich lasse dich nicht, bis du mich gesegnet hast in der Sache. Irgendwas, was für dich wichtig ist. Das wäre schön, sowas zu haben von diesem Geist von Jakob und auch von dem Simeon. Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Und ein Ausleger sagte, nur die können ohne Angst auch dem Tod in die Augen sehen, die Jesus im Glauben angesehen haben. Das steckt auch drin. Er hat keine Angst vor dem Tod. Er weiß, er hat den Heiland gesehen, er ist in seiner Hand. Vers 31, ich schaue mal kurz auf die Uhr. Ja. Vers 31, das Heil, das du bereitet hast vor allen Völkern, das hat er auch gesehen. Dass es nicht nur jetzt der Erlöser für Israel ist und gegen die Römer, sondern dass aus diesem Kind das Heil kommt für alle Völker. In Jesaja steht, es ist zu wenig, dass du mein Knecht bist, die Stämme Jakobs aufzurichten und die Zerstreuten Israels wiederzubringen, sondern ich habe dich auch zum Licht der Völker gemacht, dass mein Heil reiche bis an die Enden der Erde. Es war schon geschrieben, dass der Messias das Licht der Völker wird. Und in Jesaja 12 steht, mach kund unter den Völkern sein Tun. Das ist wieder Missionsbefehl im Alten Testament. Mach kund unter den Völkern sein Tun, unter allen. Verkündigt, wie sein Name so hoch ist. Lob singt dem Herrn, denn er hat sich herrlich bewiesen. Solches sei kund in allen Landen. Was hat sich herrlich bewiesen? Dass er auf die Erde gekommen ist. Nicht nur die großen Wunder im Alten Testament. Das größte Wunder ist, dass er einer von uns geworden ist, uns erlöst hat mit Fleisch und Blut. Und es sei kund in allen Landen. Jauchze und rühme, du Tochter Zion, denn der Heilige Israels ist groß bei dir. Das war die Erfüllung in dem Moment. Der Heilige Israels kam. Er ist angekommen. Die Ankunft. Und dann steht da, ein Licht zu erleuchten die Heiden und zum Preis deines Volkes Israels. Ein Licht zu erleuchten die Heiden. Warum ein Licht? Auch in Jesaja, das steht fast alles in Jesaja drinnen. Mache dich auf und werde Licht, denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Das ist auch eine Aufforderung. Das ist ein Befehl. Mach dich auf, werde Licht. Das ist an Gläubige gewandt. Mach dich auf. Ja? Gürte dich mit Stärke, heißt es an einer anderen Stelle. Weil, und das ist mein zweiter Punkt eigentlich im Ganzen, ich sage den jetzt gleich, Simeon und Hannah haben auf die erste Wiederkunft von Jesus gewartet. Sie haben gewartet, dass der Messias ankommt. Wir sollen uns auch bereit machen, überhaupt nicht in Panik oder irgendwelche Spekulationen, aber die zweite Wiederkunft des Herrn steht bevor. Paulus hat ihn schon erwartet, lebendig erwartet. Ganz viele Prediger, wirklich keine Wirrköpfe oder so, sagen, der Herr steht vor der Tür. Die Zeichen der Zeit stehen auf sehr knapp. Wir sollen uns bereit machen für die Wiederkunft Jesu. Und es steht auch drinnen, Jesus selbst sagt es, macht euch bereit, auf dass ihr würdig seid, zu stehen vor des Menschen Sohn, sagt er zu seinen Jüngern. Wir sollten es nicht zu locker nehmen, wir sollten uns bereit machen und ihn auch fragen, Herr, was ist jetzt zu tun in dieser letzten Zeit? Was ist meine Position? Welche Position spiele ich? Spiele ich linker Verteidiger? Keine Ahnung. Torwart? Jeder sollte vielleicht fragen, hey, habe ich irgendwie eine Rolle, eine Position? Machen wir uns bereit. Mach dich auf und werde Licht. Das ist ein starker Ausdruck. Denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Wir müssen es nicht produzieren. Das ist seine Herrlichkeit, die er uns anlegen will. seine Kraft. Und jetzt kommt's, denn siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich und dunkel die Völker. Ja, ich glaube, das muss ich niemandem erklären. Es ist so. Es ist ein unglaublich Finsternis, die sich breit macht auf dieser Erde und dunkel über den Völkern. Das haben wir gerade vorhin schon gehört und das hören wir fast wahrscheinlich in jeder Einleitung. Mittlerweile, das ist einfach eine Krise, die andere jagt. Aber über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Und die Völker werden zu deinem Licht ziehen und die Könige zum Glanz, der über dir aufgeht. Das ist die Antwort Gottes. Und er will, dass seine Herrlichkeit auf uns kommt und uns erfüllt. Und Jesus sagt dann später von sich selbst, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Das ist so gewaltig. Und es ist auch so gut zu sehen, es ist nicht nur irgendwas, was da mal geschrieben worden ist in Jesaja, sondern Jesus ist das Licht. Und ich bin Jesus persönlich so dankbar, dass er mich aus der Nacht meines Lebens herausgeholt hat und mein Licht, mein persönliches Licht geworden ist. Ich komme immer wieder dahin zurück, weil ich merke, wo er mich rausgeholt hat, das hätte ich nicht machen können. Ich wäre untergegangen. Das ist bei jedem vielleicht anders, die Bekehrung, aber er kann die dunkelsten Momente hell machen, wenn wir nur bereit sind, alles aufzudecken und ganz aufzumachen für ihn. Er ist keine Theorie, er ist das Licht dieser Welt und er kann uns erleuchten. Er kann jeden von uns, egal in welcher Dunkelheit er steckt, erleuchten und retten. Und diese Stelle ist für dich und für mich, wir sind diese Heiden. Wir hätten keine Chance gehabt ohne ihn. Wir können nicht zum Volk Israel. Dieses Licht ist bis hierher gekommen. Bis in die Oberpfalz, bis nach Oberfranken. Tiefster Wald. Spaß. Oberpfälzer Wald ist herrlich, aber das ist bis dahin gekommen, ist das Licht. Und da können wir so dankbar sein. Genau. Und dann sagt der Simeon aber auch noch, er segnet dann die Familie und dann sagt er, jetzt kommen aber auch noch harte Sachen, siehe, dieser wird gesetzt zum Fall und zum Aufstehen vieler in Israel und zu einem Zeichen, der widersprochen wird. Und das ist auch hart. Es werden wegen ihm viele fallen. Viele, viele fallen. Er ist nicht der nette Onkel, der sagt, ja, ja, alles gut, alles wird gut am Ende. Nein, 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 es ist nicht so. Er ist der, der Gericht halten wird. Er ist auch der Richter und es werden viele, viele fallen. Und auch zu Recht. Und alle, die jetzt sagen, ja, wo ist Gott und warum schafft er keine Gerechtigkeit, die werden alle auch das sehen müssen, dass Gott Gerechtigkeit schafft. Und es ist auch wichtig, er wird Gerechtigkeit schaffen. Und schon zu seinen Lebzeiten sind gefallen, die oben waren, die stolz waren. Die Oberen sind alle gefallen. Die Hohenpriester, Schriftgelehrten, Pharisäer waren ganz oben. Sie waren ganz stolz. Sie hatten unglaublichen geistlichen Hochmut. Sie sind alle gefallen, sie haben sich alle entlarvt, wer sie eigentlich sind. Und es ist so wichtig auch, dass wir es an uns ranlassen, wer sind wir in Wirklichkeit? Man kann viel religiöses Theater machen und viel sagen und tun und machen. Wer sind wir wirklich? Jesus bringt es ans Licht. Und es ist so wichtig, dass wir die Dinge an ihm ans Licht bringen, wer wir wirklich sind, was wirklich in unserem Herzen schlummert. Und es ist viel Schlechtes. Aber es ist so wichtig, dass wir echt werden vor ihm. Sonst werden wir zu Fall kommen. Er fällt alle, die hoch sind. Maria hat es auch gesagt. Er stößt die Gewaltigen vom Thron. Alle, die stolz sind in ihren eigenen Augen. Und es ist auch eine Frage, die wir uns stellen können. Bist du auf irgendwas Geistliches stolz oder religiöses stolz oder vielleicht deine Erfahrungen oder Erlebnisse oder Lehre oder Werke oder Position oder deine Gaben? Ja, wir sind stolz. Ganz viel Stolz unter uns Christen. Und es ist gut, es immer wieder ihnen zu geben und zu sagen, Herr, ich habe nichts von mir aus. Und was schön ist aber, und das Aufstehen, zum Fall und zum Aufstehen. Bevor man aufsteht, muss man erstmal am Boden sein. Und es ist gut, am Boden zu sein vor Gott. Die am Boden sind. Wen hat Jesus zum Aufstehen gebracht? Die Kaputten, die Verachteten, die Sünder, die bekannt haben, sie sind Sünder, die Gedemütigten, die Ausgestoßenen, den Bodensatz der Gesellschaft damals. Maria Magdalena, Zachäus, Matthäus vom Zoll, direkt vom Zoll, die Fischer, Prostituierte, Kranke, Arme, Besessene, ja, die hat er aufgehoben. Die durften aufstehen bei ihm. Die waren gedemütigt. Das gilt bis heute. Wer stolz vor Jesus stehen bleibt, wird fallen und es wird ein tiefer Fall sein. Und wer sich vor Jesus beugt und sich demütigt und seine Sünden und Verlorenheit zugibt, der wird von ihm erhoben werden. Der kann aufstehen. Und wenn du gefallen bist, du kannst wieder aufstehen. Du kannst wieder aufstehen. Ein super Satz, der mich immer wieder ermutigt, auch auf die Knie zu gehen, heißt: He who kneels before God can stand before anyone. Der, der vor Gott kniet, kann vor jedermann stehen. Es ist wichtig, dass wir uns immer wieder demütigen vor Gott und ihm sagen, wie es wirklich aussieht. Und ein Zeichen, das ist der nächste Punkt, ein Zeichen, dem widersprochen wird: Jesus bringt immer Widerstand. Du wirst nicht immer Freunde haben, wenn du dich zu Jesus stellst. Es wird viel Spott kommen und Gegenwind. Es war damals so, es ist heute so. Und er sagt, er ist der König der Wahrheit. Wer aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Und das ist auch gut zu wissen. Dieser Widerstand, der damals war von den Religiösen und von der Politik, war deswegen, weil sie einfach nicht aufrichtig waren. Sie waren nicht aus der Wahrheit, sie waren fake. Und das haben sie gezeigt in allem, was sie getan haben. Dieser ganze Prozess, diese ganze Verurteilung, das war alles fake, das war alles verlogen und hat gestunken. Und die Politik, der Pilatus, hat der Wahrheit ins Auge gesehen, er hat das alles erkannt, er hat gesehen, dass Jesus ein König ist, er hat gesehen, dass es Neid war. Er wusste das, er wollte ihn freibringen, aber im Endeffekt hat er seinen eigenen Vorteil gesucht. Auch verlogen. Und Jesus, es gibt Widerstand gegen ihn, immer. Es wird immer Widerstand geben und auch gegen dich, wenn du dich zu ihm stellst. Aber du hast den allmächtigen Gott auf deiner Seite. Und das ist eben das Unbezahlbare. Komm zum Schluss. Bei der Maria sagt er dann noch, eine Seele wird durch dein Schwert gehen. Und es muss furchtbar für sie gewesen sein, wie sie Jesus am Kreuz gesehen hat. Und das hat sie zerrissen. Und es ist auch so, dass jeder Gläubige auch Dinge erleben muss, die schmerzhaft sind. Wir kommen durch Trübsale, wir kommen durch Anfechtungen, wir kommen durch Anfeindungen, wir werden verwundet werden. Aber wir haben Jesus auf unserer Seite und er kann unsere Wunden heilen. Er verspricht das. Durch seine Wunden wurde uns Heilung. Genau. Was so schön ist, dass bei Petrus, obwohl er auch so ein fehlerhafter Mensch war, so viel falsch gemacht hat, bei dem wurde auch das Herz offenbar. Auch wie er gefallen ist. Aber er hat gesagt, und das ist so schön, und das können wir für uns vielleicht auch noch mitnehmen für uns. Der Petrus hat gesagt: Herr, wohin sollten wir gehen? Wohin sollten wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens und wir haben erkannt, du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Er hat sein Herz auf der Zunge getragen und es war drinnen. Er wusste, er hat keinen anderen Platz, wo er hingehen soll. Jesus ist der einzige Platz, den sich lohnt in dieser Welt. Auch Thomas der Zweifler sagt: Mein Herr und mein Gott, obwohl er so viele Probleme hatte und so viel gezweifelt hat. Und Matthäus, er stand vom Zolltisch auf und folgte ihm nach, obwohl er mitten in Sünden war. Sein Herz hat gesucht nach der Wahrheit. Mach dein Herz für ihn offenbar, bring ihm alles, wie der Zachäus wird er all deine Schuld zudecken. Aber wenn du es nicht offenbarst, wird er eines Tages alles aufdecken müssen. Also er macht die Herzen offenbar, das ist auch das, was Jesus tut. Und es ist gut, wenn wir ihm einfach unser Herz und alles, unsere Person auch aufdecken. Nicht nur unsere Taten, einfach unseren Charakter. Genau, das ist gut. Bei ihm ist es gut aufgehoben und er kann uns verändern. Genau, die Hanna verstärkt das Ganze noch. Die Hanna kommt dann dazu und ist eine Prophetin, die Gott Tag und Nacht gedient hat. Sie war 7 Jahre verheiratet, war dann wahrscheinlich Witwe, sehr, sehr lange Zeit und ist nicht verbittert, sondern hat die Zeit und ihre Person in den Dienst Gottes gestellt. Sie hat Gott gedient im Tempel. Sie durfte als Belohnung vielleicht sehen, da kommt der Messias. Ja. Sie durfte ihn mit eigenen Augen sehen und ist auch ein großes Vorbild, dass wir vielleicht auch mal, wenn wir merken, okay, es geht nichts voran, vielleicht auch mal fasten und beten. Einfach mal die Leute als Vorbild nehmen, diese Glaubenshelden. Und sagen, okay, ich komme hier nicht durch. Es ändert sich nichts. Ich will jetzt mal fasten und beten und will, dass Gott in mein Leben eingreift, tiefgründig eingreift. Und es hat schon vielen auch geholfen. Und interessant, was für Leute in der Weihnachtsgeschichte diese Rollen haben und welche Leute aber auch nicht auftauchen. Ja, die Hirten, die Weisen aus dem Morgenland, zwei betagte Menschen im Tempel, und wer alles nicht da ist, wer alles nicht sieht, wer blind ist. Und deswegen nochmal dieser Punkt, möge Gott uns das geben, dass wir wach sind, ja, dass wir ihn wirklich erwarten. Dass wir nicht so schlafen wie ganz Jerusalem, das hat die nicht interessiert, die waren super religiös, das hat sie einfach nicht interessiert, ob der Messias da ist oder nicht. Es war fake, vieles. Aber lassen wir uns von den Leuten als Vorbild anreizen, wach zu werden und auf ihn zu warten und zu schauen, okay, wenn er kommt, ich will bereit sein, wenn er zurückkehrt und ich will meine Position einnehmen, was auch immer das ist. Aber er hat gute Rollen für dich und für mich. Genau, und das Schöne ist, dass die Hanna konnte es nicht für sich behalten. Man kann diese Botschaft nicht, wenn man sie mal verstanden hat, man kann das nicht für sich behalten. Das ist wie ein Feuer, das muss raus. Sie ist sofort rumgegangen, wie die Hirten auch, und hat diese Botschaft ausgebreitet. Einfach herrlich. Sie hat das Evangelium ausgebreitet zu denen, die gewartet haben. Da waren noch welche, aber es waren wohl nicht so viele. Genau. Dann möchte ich noch beten zum Schluss. Herr Jesus Christus, wir wollen dich preisen, dass du das Licht geworden bist für die Heiden, für uns, dass du einer von uns geworden bist, dass du Fleisch und Blut angezogen hast und in die totale Finsternis gekommen bist. Du wusstest, es wird nur Widerstand geben von Anfang an durch Herodes und am Ende auch und zwischendrin auch. Danke für diese Leiden, die du für uns auf dich genommen hast. Wir lieben dich und wir wollen dich neu in unser Herz auch einladen, dass du Raum bekommst, dass du nicht wir erfüllt sind von unseren Sachen, sondern dass du neu Raum bekommst. Aber auch mach uns bereit für dein Kommen. Mach uns bereit, dass wir nicht schlafen, sondern dass wir die Waffen des Lichts ergreifen und dass wir fragen, Herr, was können wir für dich tun in dieser allerletzten Zeit? Bitte gib uns da deine Augen und auch keine Panik. Danke, dass du uns deinen Frieden gibst. Aber ja, erfüll du uns neu, Herr. Danke dafür. Preisen dich. Amen.